Stell dir mal vor, du bist an deiner Arbeitsstelle, du sitzt gerade an deinem Schreibtisch, schraubst an irgendeiner Maschine rum oder was du halt gerade so auf deiner Arbeit tust, was deine Hauptarbeit ist. Ich habe keine Ahnung, was du arbeitest, aber es kann ja auch sein, du bist öfters mal zu Hause, sitzt auf dem Sofa, schön gemütlich. Du tust auf jeden Fall was, was dir wichtig ist und zumindest zeitlich in deinem Leben ziemlich viel Raum einnimmt. Und gleichzeitig bist du aber überzeugter Christ, kennst Jesus, weil du schon zu ihm gehörst, du glaubst an ihn, hast schon öfters Geschichten an ihn gehört, über ihn in der Bibel gelesen und jetzt passiert Folgendes. Er kommt zu dir auf deiner Arbeit, persönlich, Jesus in Person, und er fordert dich auf, steh auf, folge mir nach. Lass alles stehen und liegen. Ab sofort tust du das, was ich sag. Wie wäre deine Reaktion? Was würdest du tun? Ich will dir nicht zu nahe treten und ich schließe mich das selber auch nicht aus. Vielleicht würdest du sagen, Jesus, ich habe schon super viel von dir gehört. Ich finde es auch gut, was du machst, was du predigst. Vielleicht manchmal ein bisschen zu lang, aber eigentlich bist du ein super Typ. Und ich würde dir ja gerne nachfolgen und wirklich mein ganzes Leben mit dir verbringen. Aber ich habe gerade zu viel zu tun. Pass auf, wir machen es so. Ich folge dir mit dem Herzen und in den Gedanken bin ich bei dir, im Kopf, im Verstand. Und du weißt ja, wo du mich findest. Ich finde es ganz gut, was du machst und ich unterstütze das auch voll. Aber so ganz wirklich dir nachfolgen, alles stehen und liegen lassen, wer weiß, in was ich da reinkomme. Lieber nicht. Vielleicht sehen wir uns ja nächsten Sonntag in der Kirche beim Gottesdienst. Ich glaube, dass unser Glaubensleben manchmal so diese Realität, die ich euch gerade geschildert habe, vielleicht ein Stück weit widerspiegelt. Irgendwie leben wir ja unseren Glauben und wir nehmen Jesus da mit rein und sind auch ganz dabei. Und ich bin ehrlich, solche Gedanken, die kommen in mir selber auch manchmal auf. Und manchmal kostet es richtig Überwindung, den Glauben im Alltag zu leben, Jesus mit Jesus ganze Sache zu machen. Und heute in dem Bibeltext geht es um einen Mann, wir haben ihn schon in der Schriftlesung gehört, der genau das getan hat, der so ganz anders reagiert hat, wie ich das vielleicht manchmal tun würde. Ich möchte euch nochmal den Vers 9 vorlesen. Da steht, Jesus ging von Kapernaum weiter, da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Matthäus hat es so ganz anders gemacht, wie wir es vielleicht tun würden. Er hat alles stehen und liegen gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Und weil Matthäus so reagiert, kann er uns ein echtes Vorbild für unser Leben werden. Wenn wir uns den Matthäus mal anschauen, er war Zöllner. Das heißt, er hat nicht unbedingt wenig verdient. Er hatte wirklich die Taschen voller Geld. Ich weiß nicht, wie viel du verdienst, aber jetzt zu sagen, hey, das lasse ich alles hinter mir und sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Matthäus hat es gemacht. Und er hätte ja genauso, wie ich das eben geschildert habe, sagen können, hey, Jesus, passt so. Ich unterstütze das, ich bin dabei. Aber für ihn war klar, entweder ganz oder gar nicht. Nichts dazwischen. Matthäus hat kapiert, das Leben mit Jesus ist was, was im Alltag passieren muss. Was in unser Leben hinein muss. Matthäus hat kapiert, Jesus nachzufolgen, verändert mein Leben. Und das ist Matthäus so wichtig, dass er ein ganzes Evangelium schreibt, wo es mehr oder weniger immer um dieses Thema geht. Dieser Matthäus, von dem der Bibeltext spricht, ist der Verfasser des Matthäus-Evangeliums, der Jünger Matthäus. Matthäus schreibt sein Evangelium, weil er selber erlebt hat, wie Jesus sein Leben verändert hat. Aber wer war dieser Matthäus eigentlich? Und wenn wir dann in die Bibel schauen, dann merken wir, so viel lesen wir über den Matthäus gar nicht, so viel können wir gar nicht rausfinden. Aber was wir wissen, im NT kommt sein Name genau 5-mal vor. 5-mal wird er erwähnt. Einmal davon in Matthäus 9, Vers 9, das ist die Stelle, von der wir gerade gehört haben, seine Berufungsgeschichte. Und dann noch 4 weitere Male. In Matthäus 10, die Verse 2 bis 4, in Markus 3, in Lukas 6 und in der Apostelgeschichte 1. Und in diesen 4 Stellen, das ist immer so eine Liste von Aufzählungen. Ich lese euch mal exemplarisch die Matthäusstelle vor. Das sind die Namen der 12 Apostel, zuerst Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, und Thaddäus, Simon, der Kanaänäer, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Das ist so die Aufzählung, die es in den anderen Evangelien auch gibt. Da taucht Matthäus auf, aber ansonsten erfahren wir nicht viel über diesen Matthäus. Aber es gibt noch 2 weitere Stellen, da taucht er, ich sag's mal so ein bisschen heimlich und verborgen auf. Und zwar sind es die Parallelstellen zu dieser Geschichte im Markus- und im Lukas-Evangelium. Und eure Aufgabe ist es jetzt, ich lese euch diese Stellen mal vor und mal drauf zu achten, was ist denn eigentlich der Unterschied? Was ist der Unterschied in diesen Stellen? Matthäus 9, Vers 9. Jesus ging von Kapernaum weiter. Da sah er einen Mann an einer Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm. Markus 2, Vers 14. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm. Lukas 5, Verse 27 bis 28. Danach verließ Jesus das Haus. Da sah er einen Zolleinnehmer mit Namen Levi. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Und jetzt die Frage, was ist der Unterschied? Traut sich jemand? Genau, richtig. Matthäus spricht von Matthäus, Markus und Lukas sprechen von Levi. Und wenn wir da ein bisschen in den Urtext reingucken, dann können wir lesen, der Text ist nahezu identisch, auch im Griechischen. Da gibt es nur diese kleinen Nuancen, aber im Prinzip steht da 3-mal das Gleiche. Was machen wir jetzt mit der Geschichte? Levi, Matthäus, wer war es jetzt? Unterschiedliche Personen. Man könnte jetzt sagen, Jesus hatte die Angewohnheit, 3 Menschen zu berufen und es ist zufällig 3-mal genau die gleiche Geschichte und dieser Mensch hat 3-mal genau gleich reagiert, sofort aufgestanden und hat ihm gefolgt. Zufällig 3 Zöllner, die nicht gerade wenig Geld haben, die ihren Reichtum zurückgelassen haben. Man könnte meinen, das sind 3 unterschiedliche Personen. Aber man könnte auch mal in den Text drumherum schauen und dann stellt man fest, die Geschichte davor, die Wunder, die passiert sind, alle identisch, nahezu gleich. Das, was danach im Bibeltext kommt, in den Dialog hinein fast identisch. Ich lese euch den Text noch weiter vor dem Bibeltext, wir haben ihn schon mal gehört. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die Frage ist doch dann, warum sind es zwei unterschiedliche Namen? Warum spricht Matthäus von Matthäus und Lukas und Markus von Levi? Und dazu müssen wir uns die Frage stellen, woher kommt denn eigentlich der Name Levi? Levi, die Leviter, einer der 12 Stämme Israels und der Stamm Levi, aus dem Stamm Levi, das waren die Priester. Die waren dazu da, den Tempeldienst zu verrichten. Das waren hochgebildete Menschen in der Schrift. Wenn jemand seinen Sohn Levi nannte, dann war das vermutlich in der Regel auch jemand aus dem Stamm der Leviter. Jemand aus einem anderen Stamm hätte das vielleicht nicht unbedingt gemacht. Jetzt steht aber hier, dass dieser Levi Zolleinnehmer war. Und eigentlich ist dieser Levi doch so gebildet und so ausgebildet, ich behaupte mal, der konnte komplett die Schriften auswendig, die es damals gab, was heute das Alte Testament ist. Dieser Mann wurde dazu ausgebildet, um das Volk vor Gott zu vertreten. Und jetzt ist er plötzlich Zolleinnehmer. Irgendwas muss doch im Leben von diesem Levi passiert sein, dass sein Leben so auseinandergebrochen ist. Weil in den Augen der Juden hätte er nicht tiefer fallen können. Was passiert ist, das lesen wir nicht. Aber Zöllner zur Zeit von Jesus, das waren Angestellte von den Römern, die haben gemeinsame Sache mit den Römern gemacht. Und die haben ihre eigenen Landsleute abgezockt. Die Römer haben ja die Israeliten, das Volk, finanziell ausgequetscht, um damit weitere Kriege, weitere Länder, weitere Völker zu unterdrücken. Dieser Levi war also nicht nur Zöllner, sondern er war eigentlich ein Vaterlandsverräter. Und wenn man weitergeht, sogar noch ein Gottesverräter, weil die Juden haben keine Abgaben gekannt, außer eben die Abgaben für den Tempeldienst, aber sonst gab es da nichts. Und das war die Identität von Levi. Er war ein Versager, er war ein Vaterlandsverräter, er war ein Gottesverräter. Und ich glaube, das hat dieser Levi auch von sich gedacht. Und deswegen jetzt meine Vermutung, deswegen gibt ihm Jesus vielleicht einen neuen Namen. Deswegen spricht er ihn vielleicht im Matthäusevangelium mit Matthäus an. Und jetzt können wir mal überlegen, was bedeutet denn eigentlich Matthäus? Matthäus heißt Geschenk Gottes. Und Jesus spricht diesen Matthäus, indem er ihn Matthäus nennt, also diesen Levi, Matthäus, ihr wisst, was ich meine, sagt, hey, du bist ein Geschenk für mich, du bist ein Segen für Gottes Reich und für die Menschen. Das bist du für mich. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist ein bisschen weit hergeholt, woher nehme ich die Information, dass das sein könnte, dass einfach Jesus ihn anders genannt hat. Und zu 100%, bin ich ehrlich, kann ich es euch auch nicht beweisen, aber wenn wir in die Bibel schauen, dann können wir von diesem Phänomen Namensänderung viele Beispiele lesen. Da ist zum Beispiel Jakob, der Fersenhalter, der zu Israel umbenannt wird von Gott. Gott kämpft. Da ist Simon, der plötzlich Petrus ist, der Fels, auf den Gott seine Gemeinde baut. Und ich glaube, das ist das, was Gott mit Menschen macht, wenn sie ja mit ihm unterwegs sind. Wir bekommen von Gott, wir bekommen von Jesus eine neue Identität. Und das macht einen großen Unterschied für diesen Levi, jetzt Matthäus. Und das hat Matthäus mit Jesus erlebt und deswegen folgt er ihm nach. Matthäus war ein Mann, der erlebt hat, dass Jesus ihm in seiner Zerbrochenheit eine neue Identität gegeben hat und dass er sein Leben so verändert hat, dass er ihm jetzt so radikal nachfolgt und ihm gehorcht. Und das hat Auswirkungen bis hinein in seinen Alltag. Vielleicht findest du dich in der Geschichte von diesem Matthäus ein Stück weit wieder. Du hast erlebt, dass Jesus, als er in dein Leben kam, dein Leben verändert hat. Aber irgendwie hat es doch nicht so große Auswirkungen auf deinen Alltag, wie vielleicht bei diesem Matthäus. Und ich meine, das ist ja schon auch ein krasser Schritt gewesen. Von jetzt auf nachher, volle Sache mit Jesus. Und wenn du jetzt sagst, das sind vielleicht noch die Lebensbereiche oder das in meinem Leben, da funktioniert es vielleicht auch noch nicht ganz und es fällt mir echt schwer, sich da ganz auf Gott einzulassen, ihm zu gehorchen, ihm nachzufolgen, dann möchte ich dich ermutigen, in der nächsten Woche ganz konkret vielleicht ein paar kleine Schritte in die Richtung zu tun. Und der Predigtext, der gibt uns hier indirekt einen kleinen Hinweis, wie das funktionieren kann. Beziehungsweise er zeigt uns, wie es nicht funktioniert und daraus können wir schließen, wie es funktioniert. In Vers 10, später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Was machen die Pharisäer hier? Sie moralisieren. Was, dieser Jesus gibt sich mit solchen Menschen ab? Warum macht er das? Und sind wir mal ganz ehrlich, wie schnell sind wir dabei, wie die Pharisäer zu moralisieren? Das kann man doch nicht machen. Was, so und so macht derjenige das? Und ich sage, hey, statt moralisieren, sollen wir lieber machen. Machen statt moralisieren. Wie Jesus es getan hat. Er ist hier nicht der Moralapostel zu den Zöllnern und zu den Sündern, sondern er sitzt zu Tisch mit den Verachteten und den Verstoßenen. In anderen Bibelstellen sehen wir und lesen wir, dass er sich um Arme und Kranke kümmert. Und jetzt die Frage, was kannst du tun anstelle zu moralisieren? Was kannst du tun, um auf Jesus in deinem Alltag zu hören und an seinem Reich bauen zu können und mitzuhelfen? Wie kann das in deinem Alltag aussehen? Mit kleinen Schritten. Und ich könnte euch jetzt verschiedene Beispiele nennen. Ich möchte euch eine Möglichkeit vorstellen. Das 10-Sekunden-Prinzip. Ich weiß nicht, ist ein Buch, vielleicht hat es schon jemand gelesen. Der Titel heißt, tu als nächstes einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es von dir möchte. Die Frage, wie oft ist mir das schon passiert, wie oft ist dir das schon passiert in einer Alltagssituation, wo du so einen Gedanken im Kopf hattest, also eigentlich wäre das jetzt gut zu tun. Vielleicht einer alten Frau über der Straße helfen oder beim Einkaufen helfen oder die Hecke beim Nachbarn schneiden oder so der Eindruck, hey, da ist ein Projekt für das, da braucht es Geld, eigentlich würde ich dafür spenden. Und dann zu merken, irgendwie setzt man die Dinge doch nicht in die Tat um. Und deswegen finde ich dieses 10-Sekunden-Prinzip eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und ich möchte dich ermutigen, nächste Woche das mal ganz konkret auszuprobieren. Dieses 10-Sekunden-Prinzip basiert so ein bisschen auf der Theorie, hey, alles, was ich, wenn ich einen Gedanken habe, in 10 Sekunden nicht umsetze, das lasse ich bleiben. Das mache ich einfach nicht. Und alles, was in diesen 10 Sekunden passiert oder danach, findet man wieder viel zu viele Argumente, warum man es nicht tun sollte, weil es irgendwas dagegen spricht. Deswegen für dich persönlich versuch's mal nächste Woche, die nächsten 7 Tage. Oh, halt. So. Als erstes, jeden Morgen zu beten, Gott, hilf mir dabei, dieses 10-Sekunden-Prinzip umzusetzen. Und dann dir vorzunehmen, gehorche mutig. Glaube drückt sich in einem mutigen Gehorsam gegenüber Gott und Jesus und der Bibel aus. Und Mut bedeutet immer Risiko, Zweifel, Angst einbegriffen. Wir leben immer dann aus Glauben, wenn unser Gehorsam stärker ist als unsere Angst. Entschließ dich einfach als nächstes, das zu tun, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es von dir möchte. Fang nicht an zu diskutieren, überleg nicht lange, tu es einfach. Vielleicht kam dir während der Predigt schon so ein Gedanke, wo ich das jetzt vorgestellt habe. Hey, dann nach dem Gottesdienst, mach's gleich, weil sonst kommen vielleicht noch ein paar Argumente, die dagegen sprechen. Und ich will nicht behaupten, dass diese Gedanken alle vielleicht unmittelbar direkt von Gott sind, aber ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns solche Gedanken schenken kann. Und manchmal kommt es vielleicht auch gar nicht so ganz drauf an, ob das jetzt so eine direkte Sache ist, die uns von Gott, vom Heiligen Geist eingegeben wurde. Und trotzdem können wir es tun. Und dann wirst du merken, dass dein Glaube im Alltag plötzlich für andere sichtbar wird. Und nochmal, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die anderen, sondern du wirst auch merken, dass das dein Glaubensleben verändern wird im Alltag. Als drittes, erzähl es weiter. Behalt deinen Entschluss nicht für dich. Such dir heute einen nach dem Gottesdienst und sagst, hey, lass uns das wirklich mal ausprobieren. Nächste Woche und dann nächsten Sonntag erzählt euch von euren Erlebnissen, was ihr umgesetzt habt. Und als letztes, in Vers 13 steht, überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Es geht wirklich um eine barmherzige Einstellung und nicht darum, dass du irgendein großes Opfer für irgendjemanden tun musst, sondern wirklich um dich und um den Nächsten. Dieses 10-Sekunden-Prinzip hat unser Chef uns vor ein paar Jahren mal als der Geschäftsführer vom EC vorgestellt. Und nachdem wir das vorgestellt haben, war ich daheim. Und das war so ein bisschen, ich habe mich über eine Sache aufgeregt, wo es Geld für ein Projekt, für eine Sache gebraucht hat. Und ich habe festgestellt, ich habe angefangen zu moralisieren. Ich habe gedacht, hey, hier gibt es so viele Leute für die Sache, die da Geld geben könnten. Und wieso macht es keiner? Und ich habe so ein bisschen innerlich den Moralapostel anderen Leuten gegenüber gemacht. Und dann kam mir so in den Sinn, hey, Luki, wieso gibst du eigentlich nicht selber? Und mir ist dann in den Kopf so ein bestimmter Betrag gekommen. Und es war so der Punkt, ich habe mich an dieses 10-Sekunden-Prinzip zurückerinnert und habe gesagt, also gut, ich mach's, ich gebe das Geld dafür. Und es war für mich nicht wenig Geld. Und ich habe es gemacht und ich habe im Nachhinein gemerkt, hey, das war so bereichernd für mich und es hat mir jetzt auch finanziell nicht geschadet, das zu geben. Das ist so ein bisschen das krasseste oder das coolste Erlebnis, was ich mit diesem 10-Sekunden-Prinzip hatte. Und ich muss sagen, ich mache das auch nicht immer und im Alltag, aber sich das immer mal wieder ein bisschen zum Vorsatz zu nehmen, zu sagen, so hey, da möchte ich ganz konkret, dass mein Glaube im Alltag Auswirkungen hat. Und es muss auch nichts mit Spenden zu tun haben, das kann auch irgendeine Tat sein für einen Nachbarn oder sonst was. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Matthäus ist uns ein echtes Vorbild, weil er Jesus nachfolgt ohne Kompromisse, weil er erlebt hat, dass Jesus sein Leben verändert hat. Kann er nicht anders und er schreibt dieses Evangelium. Sein Berufungserlebnis hat ihn so verändert und es hatte Folge für seinen Alltag. Wie ist es bei dir? Hat es Folgen für deinen Alltag? Sind die Folgen deines Glaubens in deinem Alltag sichtbar? Und als zweites, der Auftrag, schau dich um in deinem Umfeld, wo ist es nötig, dass du handelst? Was kommt dir spontan in den Gedanken? Eine Kleinigkeit, Wo denkst du, dass Jesus dich ganz konkret nächste Woche beauftragt? Und dann moralisier nicht, zöger nicht, mach's einfach. Amen.